Schönen guten Morgen, auch von meiner Seite ein gutes und gesegnetes neues Jahr euch allen. Ihr hört, meine Stimme ist noch ein wenig angeschlagen. Ich vermute mal, das wird auch nicht besser gleich, aber ihr solltet mich eigentlich gut verstehen können. Wir haben schon das eine oder andere zur Jahreslosung gehört. Ich habe hier das erste Bild auch nochmal, die Jahreslosung. Und als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich gedacht, gut, ein Satz, 2, 4, 6 Wörter, das sollte hinhauen. Als ich mich dann näher mit dem Text beschäftigt habe, habe ich gedacht, okay, ein bisschen weniger hätte es auch sein können. Denn in diesem Text steht dann vielleicht doch viel, viel mehr drin, als es auf den ersten Anschein aussieht. Wir kommen ja vom Jahreswechsel. Und der Jahreswechsel, wir haben es schon gehört, ist für viele Menschen gute Gelegenheit, mal Bilanz zu ziehen. Wir sehen das im Fernsehen, in den Medien, in den Gottesdiensten wird zurückgeblickt, was war 2024, was war gut, was war weniger gut, was gelungen, was ist schiefgelaufen, was ist so richtig schiefgelaufen und was ist vielleicht so richtig gut gegangen. Und ich glaube, wenn wir jetzt das Mikrofon nehmen würde, jeder von euch könnte eine Menge aus 2024 erzählen und zugleich blicken wir dann aber auch nach vorne. Wir haben schon gehört auf den ersten Tag im neuen Jahr oder auf das neue Jahr und stellen uns die Frage, was das bringen wird. Welche Herausforderungen, vielleicht auch welche Schicksalsschläge, welche Glücksmomente, was wird das Ganze bringen? Und jetzt sehen wir auf diese Jahreslosung. 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 21. Und da heißt es, prüfet alles und behaltet das Gute. Und das ist doch für eine Bilanz eine wirklich gute Basis. Und ich habe gedacht, als ich über das Wort prüfen so nachdachte, naja, was ist denn prüfen? Weiß ich, vielleicht hat der eine oder andere von euch vor Weihnachten einen Film gesehen, der lief im Fernsehen mit Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach sitzt auf so einem riesen Cembalo und es ist ein paar Wochen vor Weihnachten und er beschäftigt sich mit dem Weihnachtsoratorium. Und er ist hochkonzentriert, alles quasi stört ihn, Kinder, Frau, alles, was da rumläuft. Und man sieht, wie er die Noten da reinschreibt und kurze Zeit später knüllt er das Papier weg. Ja, und so geht das die ganze Zeit. Ja, er denkt sich was aus, spielt was, verwirft es wieder und so weiter. Dann habe ich gedacht, na, das ist ja so ein typisches Beispiel für das Prüfen. Es wird was aufgeschrieben, es wird erstmal für gut befunden, es wird darüber nachgedacht und dann schmeißt man es weg. Und genauso ist das vielleicht auch in anderen Filmen, habt ihr das schon gesehen, mit Briefe schreiben. Also da gibt es diese schönen Liebesfilme, da werden dann die Papier in die Ecke geknüllt und dann liegen dann die Hüppeln von Papieren da. Heute schreibt man, weiß ich natürlich, auch mit Word. Aber überlegt mal, wenn ihr einen Word-Text schreibt, wie oft ändert ihr diesen Text? Ihr schreibt den nicht normalerweise, nicht runter und guckt drüber und sagt, hey, das ist es. Sondern dann fängt man an oben zu korrigieren, dann hier noch, dann fügt man da einen Satz ein und so weiter. Also sehr viel geprüft und dann wird korrigiert. Oder bei der Technik, ja, ihr kennt vielleicht all diesen englischen Spruch Try and Error. Dann wird versucht, dann wird gemacht, dann wird geprüft, entweder wird es verworfen, es wird gut behalten. Also eine ganze Menge, was wir mit Prüfen in Verbindung bringen. Hier in diesem Text geht es aber noch um ein anderes Prüfen. Und damit wir uns diesen gesamten Kontext mal anschauen, wo dieser Vers drinsteht, möchte ich mal lesen von 1. Thessalonicher 5 ab dem Vers 12. Das ist ein bisschen klein geworden, aber ich wollte es gerne alles auf eine Seite bringen. Ich lese mal ab Vers 12. Wir bitten euch aber, liebe Brüder und Schwestern, achtet die sich unter euch mühen und euch vorstehen im Herrn und euch ermahnen. Ehrt sie in Liebe umso höher um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, weist die Nachlässigen zurecht, tröste die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig mit jedermann. Seht zu, dass keinem dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach, füreinander und für jedermann. Seid allzeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Jesus Christus für euch. Den Geist löscht nicht aus, prophetische Rede verachtet nicht. Jetzt kommt die Jahreslosung, prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. Soweit dieser Text. Und es geht ja hier um einen Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Thessaloniki. Und wer sich im Neuen Testament ein bisschen mit der Historie beschäftigt, der wird wissen, das ist der erste Brief, den wir im Neuen Testament finden. Es ist der erste Brief, der ungefähr um das Jahr 50 nach Christus geschrieben wurde. Und Paulus schreibt hier an eine Gemeinde, die er auf seiner zweiten Missionsreise gegründet hat. Ihr könnt das nachlesen in Apostelgeschichte 17. Und diese Jahreslosung, die ist eben eingebunden in einen Abschnitt voller praktischer Ermahnungen. Man kann auch sagen, es sind fast alles Imperative, die ihr da lest. Also eine Befehlsform, Befehle, die zeigen, wie Christen ihren Glauben im Alltag leben können. Und dieser Gemeinde in Thessaloniki gibt er jetzt Verhaltensmaßregeln mit auf dem Weg. So sollen sich die Christen, und zwar nicht nur die in Thessaloniki, denn die Briefe wurden ja auch weitergegeben, im Alltag verhalten und nicht anders. Und wenn ihr diesen Text jetzt betrachtet, ich habe eben gesagt, da stehen eine Menge Imperative drin, man könnte auch sagen Gebote. Ich habe mich mal damit beschäftigt, wisst ihr, wie viele Gebote von Jesus in den vier Evangelien stehen? Will mal einer schätzen? 282. Und wisst ihr, wie viele Gebote im gesamten Neuen Testament stehen? 1051. Das ist mehr als im Alten Testament. Wir kennen natürlich die bekannten 10 Gebote, aber diese Aufforderung von Jesus Christus und auch von Paulus, Petrus und so weiter in den Briefen, das ist viel, viel, viel mehr, als wir aus dem Alten Testament können. Und Paulus verrät aus meiner Sicht hier den Thessalonichern ein Rezept für ein gutes und für ein glückliches Christenleben. In der Zeitung stand die Woche noch ein Artikel von einer Psychologin, die Hilfestellung gegeben hat, wie man glücklich wird. Also was muss ich tun, damit ich glücklich werde? Ja, das ist der Text, nur den müsst ihr lesen. Wenn das alles funktioniert, dann seid ihr glücklich. Ja, ich lese nochmal auszugsweise. Seid fröhlich alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen. Den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht, prüfet aber alles und das Gute behaltet, meidet das Böse in jeder Gestalt. Viel mehr muss man, glaube ich, gar nicht sagen. Aber warum schreibt Paulus das jetzt an die Thessalonicher? Und Paulus reagiert hier wahrscheinlich auf Fragen, die aus Thessaloniki kamen, und das macht auch die Schwierigkeit so ein Stück weit des Textes aus. Was waren das jetzt für Fragen, die da an Paulus gestellt wurden? Das waren Fragen von den Thessalonichern, die gesagt haben, ja, Jesus ist ja immer noch nicht wiedergekommen, wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Und in der Zwischenzeit waren einige Leute, die darauf gewartet haben, aber schon gestorben und Jesus war noch nicht wiedergekommen. Und dann gab es auch einige, die eben jetzt die Christen in Thessaloniki in die Irre führten und sagten, Leute, das ist überhaupt kein Problem, ihr seid auf dem falschen Weg. Jesus wollte wiederkommen, er ist nicht wiedergekommen, was glaubt ihr an den? Und deswegen bereitet Paulus die Thessalonicher hier auf ein christliches Leben in dieser Welt vor. Und was sagt er ihnen denn? Er sagt ihnen zum einen, die Thessalonicher sollen eben Offenbarungen und Lehren nicht blind annehmen, sondern im Licht des Evangeliums prüfen, ob sie Gottes Wahrheit entsprechen. Und das sagt uns die Jahreslosung. Der Zusammenhang macht also deutlich, dass es Paulus um eine reflektierte, mündige Glaubenspraxis geht. Er warnt vor einer gedankenlosen Übernahme von Lehren, die die Gemeinde in die Irre führen könnte. Und gleichzeitig fordert er auf, offen für das Wirken des Heiligen Geistes zu sein. Also das ist ein Balanceakt, den wir auch heute im Glaubensleben immer wieder meistern müssen. Schauen wir uns den Text mal im Detail an. Prüfet alles. Das sind die ersten beiden Worte. Damit beginnt alles. Und das ist ein Wort, was bei uns eigentlich irgendwie doch immer negative Erinnerungen weckt. Prüfungen ging es los in der Schule, im Beruf. Prüfungen sind irgendwie immer so angstbesetzte Momente. Ja, macht heute mal einen Führerschein. Ich habe jetzt tatsächlich noch gehört, dass es im Moment eine Durchfallquote gibt in der Theorie, erstaunlicherweise, die ist an die 40% beim Führerschein. Prüfungen machen uns oft Angst. Es gibt aber auch Prüfungen, die kann ich zum Beruf machen. Ja, ich kann Qualitätsprüfer werden, ich kann Wirtschaftsprüfer werden. Und es gibt Menschen, die sind froh, dass sie das sind, und es gibt Menschen, die sind froh, genau, dass sie das nicht sind. Ja. Und wenn wir uns mit Prüfen beschäftigen, dann fällt uns eigentlich immer auf, Prüfen heißt beurteilen, Prüfen heißt bewerten, Prüfen heißt genau hinsehen, heißt austesten, ob mir was gefällt oder nicht gefällt. Es gibt den prüfenden Blick. Ja, den kann ich auf den Ölstand werfen oder den kann ich über die Kaffeetafel werfen. Also alles, was mit Prüfen zu tun hat, heißt auf jeden Fall mit genauem Hinsehen geht es los. Schaut euch das an, was da, um was es da geht. Und das ist manchmal relativ schwer. Ja, da gibt es Erfahrungen jetzt vielleicht in 2024, auf die schauen wir nicht so gerne. Der Blick geht zurück auf Sorgen, auf Ängste. Und wie verhalten wir uns dann bei diesen Erfahrungen, wenn wir zurückschauen? Und da gibt es mit Sicherheit auch Erfahrungen, auf die wollen wir gar nicht zurückschauen, weil die einfach so schwer sind, dass uns das wehtut. Und manchmal kommt dann so ein Moment, da ist es aber nötig, ja, das Schwere und das Schwer Erträgliche doch wieder anzusehen. Und dann braucht es eine gute Begleitung. Und die gute Begleitung, die finden wir in Jesus Christus. Gott ist immer bei mir, Gott ist immer bei euch und Gott hält uns immer in seinem Arm. Aber auch Gott prüft, was gewesen ist. Aber Gott wird mir das, was er geprüft hat und was ich falsch gemacht habe, eben nicht für immer anrechnen und vorhalten. Wenn ich eingestehe und bereue, dann vergibt er uns. Und das ist die Grundlage, um alles anzusehen und zu prüfen. Vergebung heißt nicht, Gott urteilt nicht, sondern es heißt, die Schuld werde ich nicht auf ewig tragen müssen. Die trägt ein anderer für mich am Kreuz. Das heißt prüfen. Und wenn wir auf das zweite Wort nochmal schauen, dann da steht dann dort, prüft alles. Ja, was ist denn jetzt alles? Alles ist eigentlich alles. Und das heißt immer ständig, das heißt andauernd, das heißt jederzeit soll ich prüfen. Oder sind das doch vielleicht nur bestimmte Gelegenheiten oder Gewohnheiten, die ich prüfe? Ja, kennen wir nicht auch Menschen, die immer alles und ewig prüfen, also die sogenannten Kritiker, die das dann tun? Und ich glaube, wir wissen alle, die sind oder können ziemlich anstrengend sein. Ja? Das wollen wir eigentlich nicht so gern haben, dass jeder hier alles prüft und das auch noch andauernd. Das sind ja quasi Dauernörgler. Und Gott will uns aber nicht als diese Dauernörgler, ganz im Gegenteil. In prüft alles steht meiner Meinung nach etwas anderes drin. Es gibt ja Menschen, für die ist ein Glas, was halb voll ist, immer halb voll und für die anderen ist es immer halb leer. Ja? Kennt ihr diese Menschen? Könnt ihr selber mal überlegen, ob für euch das Glas immer halb voll ist oder immer halb leer? Man könnte auch sagen, die einen sind mehr die Optimisten, die anderen sind mehr die Pessimisten. Und dieses prüft alles heißt, schau auf das, was in dem Glas drin ist und nicht nur auf das, was fehlt. Ja. Schau auf das, was dir geschenkt ist. Schau auf das, wenn es dir gut geht, was schön ist und sieh nicht nur das Schlechte, das Fehlerhafte und das Unfertige. Und das ist so eine ziemliche Jahresaufgabe, die wir haben. Und dieser Vers geht ja noch weiter. Und dann kommt die Aufforderung an uns und behaltet das Gute. Und das ist, glaube ich, die zweite größte Herausforderung, die wir haben. Denn was ist denn jetzt das Gute? Wir leben in einer Zeit, in der immer heftiger und immer unerbittlicher über das Gute gestritten wird. Was ist das Gute? Ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Was für die einen ein guter Schritt zum Klimaschutz ist, nämlich Tempolimit auf Autobahnen, ist für die anderen ein unerträglicher Eingriff in die Freiheit. Da haben wir das Gute und da haben wir das Gute. Wer von beiden hat denn recht? Oder ist das Gute nur eine Geschmacksfrage? Was mir gefällt, das nehme ich, so wie beim Einkaufen. Oder gibt es klare Normen? Gibt es Orientierungen? Was vor 100 Jahren gut war, finden wir heute irgendwie nicht mehr gut? Ist das Gute also das, das in jedem Land zu jeder Zeit neu miteinander ausgehandelt und definiert und in Gesetze gegossen wird? Als Christen sind wir da, glaube ich, in einer etwas anderen Situation. Uns ist die Bibel als ein Leitfaden für das Gute an die Hand gegeben. Und die 10 Gebote zum Beispiel, die geben uns eine relativ klare Orientierung, was gut ist oder zumindest, was auf gar keinen Fall gut ist. Und der Prophet Micha löst die Frage nach dem Guten aus meiner Sicht relativ einfach. Und ich zitiere einmal aus Micha 6, Vers 8. Da heißt es: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Das ist alles. Ja, und Micha verweist für das Gute auf die 10 Gebote Gottes, auf Gottes Wort und bündelt sie dann in dem Satz: Liebe üben, demütig sein vor Gott. Also, Micha nennt hier als erstes die Liebe und wir sollen fragen, was Gott von uns will und ihn ehren. Und das ist dann der zentrale Maßstab. Und dann gehen wir ins Neue Testament, Markus 12. Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das hat Jesus zu dem höchsten Gebot gesagt. Und was das jeweils heißt, das ist uns leider nicht im Detail gesagt. Und das ist uns auch nicht vorgeschrieben. Ich glaube, es ist ein Stück weit unsere eigene Aufgabe, das herauszufinden und immer wieder gegeneinander, miteinander auszuhandeln. Und mit dieser Leitlinie sollen wir unser Leben gestalten. Das Gute, das ist auf jeden Fall nicht einfach das, was mir gerade in den Kram passt, sondern es ist das, was für ein gutes Leben miteinander taugt. Die Bibel ist voll von Beispielen, was es heißt, Liebe zu üben. Hungrige speisen, Fremde beherbergen, Kranke besuchen, nach einem Streit vergeben und so weiter und so fort. Und unser Herz weiß meist selbst, was es heißt, Liebe zu üben. Und das kann unser Kompass für 2025 sein. Wo wir unsicher sind, was das Gute jetzt ist, da kann gemeinsames Nachdenken, gemeinsames Beten, gemeinsames Sprechen über das, was jetzt gefordert ist, oftmals helfen. Und ich glaube, dass diese Jahreslosung uns schließlich ermutigt zum Loslassen. Denn das Gute behalten heißt umgekehrt das andere loslassen. Ja, es ist immer zwei Seiten der Medaille. Wir können hinter uns lassen, was im letzten Jahr nicht gut war. Wo andere uns verletzt haben, müssen wir ihnen das nicht länger nachtragen. Wo wir selber daneben lagen, müssen wir uns nicht immer wieder alles vorwerfen. Ja, wir haben Lasten zu tragen, aber wir müssen diese Lasten nicht immer weiter mit uns herumschleppen. Einiges von dem Schlechten, was wir erlitten haben, können wir einfach hinter uns lassen. Und das ist auch eine Botschaft dieser Jahreslosung. Loslassen. Prüfet alles und behaltet das Gute. Die Jahreslosung lädt uns dazu ein, mit offenem Herzen und offenen Händen in die Zukunft zu gehen. Wir müssen nicht festhalten, was unser Leben schwer macht. Es reicht, wenn wir das Gute behalten. Und wo wir abwägen und prüfen, das können wir mit den Augen Gottes tun, voller Verständnis und Wohlwollen. Und ich habe uns mal noch zum Schluss ein paar praktische Dinge mitgebracht. Wir gehen mal auf die zweite Seite. Das sind jetzt beispielsweise mal 5 Möglichkeiten zum praktischen Prüfen. Ich habe eben gesagt, Paulus schreibt ja an die Thessalonicher, um auch gerade sie auf dem Weg zu halten und sie von den Irrlehren, die auf sie eingeprasselt sind, ja, ein Stück weit fernzuhalten. Schauen wir uns das doch mal an. Das sind 5 einfache Dinge. Das erste ist das Evangelium als Maßstab. Ja. Also, stimmt die Lehre mit dem Evangelium von Jesus Christus überein? Mit der Lehre von Jesus Göttlichkeit, seinem Tod, seiner Auferstehung, die Errettung, allein aus Gnade. Ja. Ihr könnt das nachlesen in Galater 1, Vers 8 oder 1. Johannes 4, die Verse 2 bis 3. Das ist die erste Möglichkeit, was wir zum Prüfen haben, nämlich das Evangelium. Das zweite ist Prüfen durch die Schrift. Also Luther sagt, sola scriptura, allein die Schrift zählt. Die Bibel ist die Grundlage des Glaubens. Und wenn ihr hier einen ganz bekannten Text aus der Apostelgeschichte nehmen, Apostelgeschichte 17, nämlich die Juden in Beröa, die sind uns ja immer als Vorbild genannt, die sollen eben alles Gehörte mit der Schrift vergleichen. Alles. Da steht wieder die Vollzahl. Alles Gehörte mit der Schrift vergleichen. Und ihr könnt als Text da auch noch nehmen, die Bibel ist der Maßstab für die Wahrheit und lest da mal 2. Timotheus 3, Vers 16. Das dritte sind, was sind die Früchte? Jesus selbst sagt, dass wir falsche Lehrer an ihren Früchten erkennen sollen, Matthäus 7. Also eine gute Lehre wird immer durch gute Früchte begleitet. Liebe, Freude, Frieden, Galater 5, könnt ihr das nachlesen. Und wird diese Früchte hervorbringen, während falsche Lehren immer Spaltung, Stolz und Selbstsucht fördern. Und das sind Warnsignale, auf die wir auch hören können. Das vierte ist die Gabe der Geistesunterscheidung. Da haben wir das Beispiel in 1. Korinther 12, was Paulus schreibt. Und das fünfte, und ich gucke ein bisschen auf die Uhr, ist das Prüfen im Austausch. Und das ist, glaube ich, auch eine sehr hilfreiche Sache. Oft hilft es auch, sich mit anderen, vor allen Dingen auch mit anderen Christen, einfach mal auszutauschen und über eine Sache zu sprechen. Ja, in Hebräer 10 heißt dazu, gemeinsam können wir im Licht des Wortes erkennen, was Gott gefällt, und gemeinsam Klarheit gewinnen. Auch das geht und das hilft. Und wenn wir auf die nächste Folie noch gehen, auch ganz kurz ein paar Dinge. Was heißt es denn, dass das Gute bewahren und das Gute behalten? Auch hier einfach mal ein paar Beispiele. Es gibt viele Menschen, die führen ein sogenanntes Glaubenstagebuch. Ja, da schreiben sie Gedanken, Bibelverse, Predigtinhalte, Erlebnisse, was sie immer in so einem Jahr erlebt haben, auf. Und das ist, glaube ich, eine sehr interessante Geschichte, in der man immer wieder auch mal da drin nachblättern kann, was war denn, was ist passiert, was ist gelaufen, was gut, was weniger gut und so weiter. Und das ist eine Sache, die kann man, glaube ich, nur empfehlen, sich diese Dinge mal aufzuschreiben und bewusst zu machen. Das Zweite ist natürlich beten und danken im Gebet. Ja? Danken wir noch für das Gute. Danken wir für das, was uns Gott im Leben geschenkt hat. Danken wir für das, was wir Erfahrungen haben. Bitten wir Gott um Hilfe. Bitten wir Gott darum, uns zu behüten, zu bewahren, uns in der Erkenntnis zum Umsetzen zu gelangen und vieles mehr. Gebet ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Dann haben wir noch mit anderen teilen. Da ist wieder dieses, was wir eben auch schon mal hatten, sich mit anderen Menschen auszutauschen. Über welchen Vers bist du vor kurzem gestolpert? Über welches Thema möchtest du dich gerne mal unterhalten? Was möchtest du weitergeben? Was bleibt im Gedächtnis? Das nächste ist, gute Gewohnheiten entwickeln. Ja, wenn wir gute Lehren in gute und konkrete Handlungen umwandeln, dann ist das auch eine gute Sache. Also ein ganz einfaches Beispiel, wenn wir erkennen, dass Dankbarkeit für uns ein wichtiger Teil im Leben ist, dann könnten wir morgens mit drei Dingen starten und beten, für die wir dankbar sind. So wird das Gute quasi Teil unseres Alltags. Wir beginnen mit dem Guten. Der Mensch denkt ja oft an das Negative und hat immer das Negative im Sinn, auch, glaube ich, morgens, wenn er aufwacht. Aber das ist auch eine gute Geschichte. Und ein letzter Punkt, Rückblick und Reflexion. Und wenn wir uns regelmäßig Zeit nehmen, über unser Leben, über Gottes Wirken nachzudenken, dann kann man das auch in einer monatlichen, wöchentlichen, was auch immer, Reflexion tun. Welche guten Erkenntnisse und guten Erlebnisse möchten wir festhalten? Können wir alles aufschreiben, können darüber nachdenken? Das sind mal ein paar Denkanstöße zur Jahreslosung. Und ich möchte schließen mit einem bekannten Beispiel, das ihr fast alle kennt, glaube ich. Nämlich das ist dieses Beispiel des Siebtes oder die drei Siebe des Sokrates. Ja, das passt hier zu diesem Vers sehr, sehr gut. Also wo ein Jünger von Sokrates zu ihm kommt und sagt, ich möchte dir was erzählen, ich weiß was. Und Sokrates dann sagt, hast du das durch diese drei Siebe gefiltert? Erstes Sieb, ganz kurz, bist du wirklich sicher, dass das, was du mir erzählen willst, wahr ist? Das zweite Sieb ist das Sieb der Güte, ist das, was du mir erzählen willst, etwas Gutes? Und das dritte ist das Sieb des Nutzens, ist das, was du mir über jemanden erzählen willst, für mich nützlich? Und wenn du alle diese drei Punkte jeweils mit Nein beantworten willst, dann sagt Sokrates, dann erzähl's mir erst gar nicht, will's gar nicht wissen. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ein guter Hinweis, wenn wir uns fragen, das Gute behalten. Ja, was heißt das? Wenn wir das durch diese Siebe filtern, dann werden viele Dinge unwichtig und werden auch gar nicht mehr erzählt. Prüfet aber alles und behaltet das Gute. Das ist keine einmalige Handlung, sondern eine tägliche Prüfung. Prüft bitte alle die theologischen Meinungen mit der Bibel in der Hand und dem Heiligen Geist im Herzen. Und wenn ihr das Gute erkennt, dann haltet es fest und lasst es Teil eures Tuns werden. Gott gibt euch dafür die Weisheit und die Kraft, und wir dürfen darauf vertrauen, dass er uns in diesem Prozess leitet und uns hilft. Und ich schließe mit dem Vers, den wir eben schon mal gehört haben. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. Amen. Wir wollen noch zum Gebet aufstehen.